Es ist wieder soweit. Nee, fällt mir gerade auch nicht.
Das finde ich gut. Ich finde, so können wir einfach anfangen. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Das ist einfach, es menschelt. Es menschelt gewaltig beim goldenen Lauf,
Jano. Ja, für alle, die
es
sich,
menschelt.
Für alle, die sich gefragt haben, ob wir Menschen sind oder mehr, hier ist die Antwort, wir sind mehr. Und wir waren mehrmals im Kino. Du hast einen neuen Film geguckt, den Blockbuster des Monats, hätte ich fast gesagt. Und ich habe im Sommernachtskino einen Film geguckt, den ganz viele andere noch nicht sehen konnten.
Und ja, wir sind jetzt schon direkt in Medias Res, das finde ich total schön. Aber nochmal einmal herzliche Grüße von uns beiden an alle vor den mobilen Endgeräten. Wir bringen wieder euer Kinoradar, wie Jano gerade schon gesagt hat. Und ich will dich erstmal einmal vorab fragen, Jano, wie war es denn so im Sommernachtskino? Also warst du jetzt schon länger nicht mehr da? Wie findest du das so, draußen einen Film zu gucken?
Lauschig. Ich finde es lauschig. Solange die Temperaturen mitspielen, finde ich es gut. Und ich finde es, also das finde ich cooler als Autokino, muss ich sagen. Es ist keine Autoscheibe dazwischen. Ich fand es richtig cool, wenn es da diese Liegestühle gibt und so.
Ja, das ist natürlich ziemlich cool, weil ich Cash Truck geguckt habe draußen, da saß ich auf so, wir saßen wirklich auf so Plastik, also weißen Plastikstühlen. Und da muss ich sagen, wir saßen natürlich auch in der ersten Reihe, war auch nicht ganz so erfahren, aber das waren so nach anderthalb Stunden schon irgendwann sehr unbequem. Aber so Liegestühle, das stelle ich mir auch richtig gut vor.
Ja, das ist halt geil. Und dann, wenn die Lärmbelästigung so irgendwie da ganz gut ist, weil das ein geschlossener Raum ist oder sowieso ein ganz schöner Platz, sage ich mal, dann ist es eigentlich ganz cool. Also das hat was, schön. Das ist jetzt nichts Dauerhaftes, aber ich meine, so ist es ganz cool. Es kommt auch immer ein bisschen, es gibt so Filme, die sind klassische Sommernachtsfilme und manche weniger, aber eigentlich finde ich sehr cool, muss ich sagen. Es hat was Atmosphärisches. Lauschig ist gar nicht so ein falscher Begriff.
Ja, das ist schon schön. Und wo wir gerade bei was Dauerhaftes sind, auch wenn das nichts Dauerhaftes war, was Dauerhaftes, das ist unsere Freundschaft und dieser Podcast. Wir sind bei Folge 49 und endlich mal wieder mit der Kategorie Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast. Und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, Jano, ich frage dich jetzt erstmal was zu dem Film, den du gesehen hast, denn der ist jetzt kommt am 19.8. in die deutschen Kinos, also ungefähr vor einer Woche, wenn diese Folge startet. Ist also der aktuellere von beiden Filmen, die wir heute einmal kurz besprechen wollen. Welchen Film hast du geguckt und wie würdest du den zusammenfassen?
Promising Young Woman lief in dem besagten Sommernachtskino und ich würde ihn zusammenfassen als sehr poppiges Rache-Drama, muss man schon sagen. Es ist ein Drama, ja. Es geht um eine Frau, die, das erfährt man nach und nach, Männer also tut, als würde sie in Clubs sturzbetrunken sein, darauf hofft, dass Männer sie abschleppen, weil sie denken, die wäre sturzbetrunken und den Spieß umdreht und diese Männer vorführt, weil sie halt nicht sturzbetrunken ist. Und diesen Männern praktisch den ekelhaften Spiegel vorhält oder ihnen den Spiegel vorhält, um ihnen zu zeigen, wie ekelhaft sie eigentlich sind. Passiert natürlich noch viel mehr in dieser Geschichte und der Film ist sehr poppig, aber auch durchaus sehr ernst und auch durchaus bewegend. Aber ich habe auch tatsächlich zwischendurch richtig gelacht. Also der ist auch sehr witzig zwischendurch. Ich fand ihn richtig gut.
Also ich finde ja auch, der Film hat einen der coolsten Trailer bisher mit Toxic von Britney Spears in einer Coverversion im Hintergrund. Ziemlich cool auch geschnitten. Der wirkt auch fast so ein bisschen, als würde der so auch in die Thriller-Richtung gehen an mancher Stelle. Ist das auch so?
Das ist so ein bisschen so. Das kann man so auch sagen, ja.
Okay. Und wie hat er dir so insgesamt gefallen?
Sehr gut. Also ist im Prinzip eine Empfehlung, aber also ist auch, man muss auch so ein bisschen hartgesotten sein. Nicht im Sinne von Brutalität, sondern emotional ist der nicht ganz ohne, der Film, fand ich. Aber vielleicht bin ich auch einfach weich.
Ja, das lieben wir ja so an dir, dass du einfach so eine weiche, kuschelige Seele bist.
Ja, ich bin ein Teddybär.
Aber das kommt auch mit dem Alter natürlich, ne? Dass man so ein bisschen fühliger wird, so ein bisschen, ne, aber was würdest du sagen, in welchen Kategorien hat dieser Film eine Chance, eine goldene Lauch-Nominierung abzustauben?
Hauptdarstellerin, auf jeden Fall.
Carey Mulligan.
Carey Mulligan, Drehbuch, auch durchaus. Bei Musikszene oder Einsatz von Musik oder Popmusik, okay. Durchaus. Ist, dieses Britney Spears Cover, das ist...
Ach, das taucht auch selber
ist
auf?
Ist durchaus prominent vertreten im Film, könnte man sagen.
Das ist ja cool, da freue ich mich schon drauf. Ja, ja.
Und auch ansonsten bestimmt. Aber das hängt ja davon ab, welche Kategorien du mir schenkst.
Ja, natürlich. Es gibt ja auch so Kategorien wie politisch oder pädagogisch wertvoll oder solche Sachen. Das ist ja vielleicht auch was. Was hat dir nicht gefallen? Hat dir was nicht gefallen an dem Film?
Eigentlich nicht. Also eigentlich ist das einfach ein guter Film. Man könnte so ganz, also ich könnte jetzt so ein paar Sachen raussuchen, wo ich denke, ja, das war nicht ganz optimal und da, aber das wäre alles so, das wäre richtig kleinkariert. Also antworte ich da einfach nicht drauf. Dann.
Und was hat dir am besten gefallen?
In die Hauptdarstellerin.
Ja, cool, ey. Ja, das ist ja toll. Die finde ich ja auch schon seit Jahren auch ganz, ganz cool. Die hat ja, ich glaube, das erste Mal aufgefallen ist sie einem irgendwie in Shutter Island, ne? Kann das sein?
Spielt sie da
nicht die Frau von Leonardo DiCaprio? Ich glaube, das ist sie.
Ich glaube, das ist sie nicht.
Oder täusche ich mich da
jetzt? Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich glaube, das ist sie gar nicht, aber das erste Mal ist sie mir, glaube ich, in Drive aufgefallen.
Ah ja, natürlich, da ist sie auch ganz toll. Das will ich jetzt mal kurz nachgucken, ob sie das nicht doch ist bei Shutter Island.
Kann auch sein, dass sie das ist.
Schauspielerin, die ihr sehr, sehr ähnlich sieht.
Ist das nicht Michelle Williams?
Ach ja, das ist Michelle Williams. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, aber die beiden sehen sich ja tatsächlich ziemlich ähnlich. Aber sie hat ja auch sonst schon Inside Llewyn Davis war auch ein toller Film, wo sie mitgespielt hat.
Stimmt.
Genau. Und das ist ja cool. Also der steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ja.
Sollte ja auch. Also ja, sollte theoretisch auf jeder Mann, jeder Frau's Liste stehen.
Sehr schön.
Ja, ich sag mal so, wenn ich mich nicht täusche, hast du einen Film geguckt, der eher das Gegenteil ist von Promising Young Woman? Stimmt es?
Ja, also ich meine, wenn du sagst, das ist ein poppig aufgemachter Film, dann haben die auf jeden Fall was miteinander gemein. Aber ich habe The Suicide Squad geguckt. Nicht zu verwechseln mit dem Film Suicide Squad von 2017. Nee, 16? 17. Nein, 16. 2016. Und der Film ist ja auch bekannt in der Medienwelt, weil er vom Goldenen Lauch so verrissen wurde. Ne? Und auch natürlich von allen anderen Kritikerinnen und Kritikern. Das war ein absolut kolossales Desaster. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ihn beim Kackbraun Lurch 11-mal nominiert habe. Von 10 möglichen Kategorien. Also er war in einer Kategorie sogar 2-mal nominiert für schlechteste irgendwas. Und jetzt habe ich The Suicide Squad gesehen und das ist praktisch ein Reboot. Auch wenn man das nicht zu doll ausreizen muss, dann kommen tatsächlich Charaktere aus dem anderen vor. Aber es kommen auch ganz, ganz viele Charaktere vor, die in dem von 2016 keine Rolle gespielt haben oder gar nicht aufgetaucht sind. Und es ist eine tatsächlich auch sehr andere Geschichte. Ja.
Hat er dir insgesamt gefallen, vorneweg?
Ja. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war Marco Risch von Nerdkultur. Das ist der beste DC-Film seit The Dark Knight.
Uiuiui, also es ist ein Ja.
Es ist ein Meisterwerk. Man kann es nicht anders sagen, dieser Film ist ein Meisterwerk. Also ein Meisterwerk der Comicbuchverfilmung, definitiv. Es ist kein perfekter Film, auf keinen Fall, aber es ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Film für das Superhelden-Genre. So weit würde ich schon gehen. Das mit dem besten Film seit The Dark Knight ist ein bisschen schwierig, aber es gibt Filme von DC, wie zum Beispiel The Dark Knight Rises, die ich mehr mag, aber der bessere Film ist The Suicide Squad, würde ich sagen. Und der ist eine Wucht. Also der Film ist erstens der Inbegriff eines Popcorn-Blockbusters, so wie es ja Marvel und DC seit Jahren und teilweise jetzt schon Jahrzehnten auf die Leinwand bringen wollen, aber ist tatsächlich mit einer gehörigen Portion Unkonventionalität und anarchischem Atmosphäre, könnte man sagen, anarchischer Atmosphäre, tatsächlich was sehr erfrischend Neues und hat ein bisschen was von Deadpool, aber ist viel, viel blutiger, viel erwachsener und genau das, was, wo wir ja auch damals gesagt haben, wie Suicide Squad hätte sein sollen, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben uns ja mit am meisten daran gestört, dass der Film so ein ganz generischer Superheldenfilm war, obwohl es ja um die Bösen der Bösen ging. Das wurde ja immer wieder betont im Vorhinein. We're the bad guys, so nach dem Motto, ne? That's what we do und so. Und in diesem Film ist es endlich so. Es sind Leute, die sinnlos Menschen töten, die vollkommen irrational relativ ständig handeln. Der Film ist blutig, der Film ist pervers, der Film ist auch sozusagen auf eine ganz derbe Art und Weise Erwachsenenhumor komisch ist sozusagen alles das, was man ja von dem Property eines Suicide Squad, also dass man alle Bösen zusammenwirft und aus ihnen eine Elite-Einheit macht, also der Film spiegelt endlich das wider, was er als Thema hat, letzten Endes. Und das macht auch noch ziemlich viel Bock. Ja.
Was für ein Genre ist das? Was würdest du sagen, so, wie würdest du den beschreiben? Ja. Mit zwei Worten?
Ich würde mich an James Gunn halten, das ist der Regisseur des Ganzen und der ist ja unter anderem dafür bekannt, er hat die beiden Guardians of the Galaxy Filme gemacht, die auch ziemlich toll sind und der hat auch Dawn of the Dead geschrieben, den Film von Zack Snyder, vor dem wir vor ein paar Wochen mal gesprochen haben, den ich auch sehr gerne mag und der hat das beschrieben als eine Mischung aus Gangsterkomödie und Kriegsfilm und genau das ist es. Es hat echt auch ein bisschen was von einem Vietnam-Kriegsfilm. Also der Suicide Squad kommt auf einer abgelegenen, fiktiven, latinoamerikanischen Insel an und müssen sich sozusagen ins Inselinnere kämpfen. Da gibt es einige sehr, sehr lustige Szenen. Aber was ich auch noch betonen will, es gibt auch ein paar sehr emotional gelungene Szenen. Und das ist ja leider im Blockbuster-Kino eine Seltenheit, dass das Hand in Hand geht.
Das heißt, also das ist für mich, das ist eine Rarität im Blockbuster-Kino, dass der emotionale Signifikanz hinkriegt. Das haben selbst bei den Guardians-Filmen hat das überraschend gut geklappt.
Okay. Genau. Und das würde ich nämlich auch sagen. Also genau wie es auch in Guardians of the Galaxy 2 ein paar Momente gab, wo ich mega überrascht war und dachte, wow, also da gibt es ja so eine Vater-Sohn-Dynamik, da möchte ich jetzt nicht spoilern, wo ich dachte, oh krass, das ist doch irgendwie cool. Und da gibt es ja auch dann im Film am Ende eine Beerdigung, die ziemlich emotional ist. Gibt es das in diesem Film auch? Damit ist der Film, also ich möchte jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken, der Film ist jetzt kein tiefgängiges Arthouse-Kino, ne? Das darf man natürlich auf keinen Fall glauben, aber der Film ist für das, was er ist, nämlich ein gigantischer Multimillionen-Dollar-Blockbuster, manchmal ganz schön ernst und manchmal auch ganz schön interessant, und zwar auch politisch interessant. Es ist in gewisser Weise auch ein Abgesang auf die US-amerikanische Außenpolitik. Seit dem Kalten Krieg. Also es geht viel darum, wer ist hier überhaupt der Böse? Und natürlich geht es auch wirklich, also das wird auch reflektiert. Und am Ende, ja, ist die Aussage fast revolutionär, weil am Ende kann man sich die Gedanken machen, ob die Leute, die wir für böse halten, eigentlich die wirklich Bösen sind. Das ist halt immer eine Frage, die auch tatsächlich interessant da durchdekliniert wird in dem Film. Und auch tatsächlich oftmals im Sinne von Show, Don't Tell. Also da gibt es dann einen emotionalen Moment, wo sich zwei Charaktere praktisch in der Todessekunde in die Augen blicken. Und dann wird nur noch ein Satz gesagt. Und das ist wirklich eine emotional ziemlich tief schürfende Szene. Hätte ich nicht gedacht. Da war ich total erfreut und total zufrieden. Und eine Sache wird dich auch besonders freuen, Jano. Diesen Film kann man vollkommen standalone gucken. Man muss keinen anderen DC-Film gesehen haben. Man muss auch danach keinen Film mehr gucken. Man wird einfach reingeworfen. Es gibt keine irgendwie großen Expositionen, sondern es geht einfach direkt los. Der hat auch keine Sequel-Ambitionen, der Film. Also der endet einfach und ist zu Ende. Der ist sozusagen ein eigenständiges Werk. Und das ist auch, finde ich, total toll. Das hat Marvel seit 15 Jahren nicht mehr geschafft.
Ja, richtig. Und du hast vollkommen recht. Sowas ist was mich freut. Ja. Und ich werde.
Also, das ist auch ein Grund. Ja.
Ich werde diese Worte, also, du hast diesen Film jetzt beschrieben mit revolutionär. Das werde ich mir jetzt merken. Das wird diesem Film jetzt anhaften. Das ist jetzt die Messlatte. Du hast es revolutionär beschrieben.
Es geht interessanterweise in dem Film auch um eine Gruppe Revolutionäre, die auch eine Rolle spielt in dem Film. Was man natürlich jetzt nicht glauben darf, ist, dass der irgendwie fehlerlos wäre und perfekt, der Film. Ne? Also ich würd vielleicht dieses Wort Meisterwerk insofern einschränken, dass es einfach ein bedeutender Film für unsere Zeit ist, weil das Superhelden-Genre eben das Genre ist, was das Kino am meisten bestimmt, was aber irgendwie ja, seinen Zenit überschritten hat. Und dabei ist dieser Film ein wichtiger Beitrag. Natürlich hat der Film trotzdem Fehler. Er hat auch trotzdem ein Ende, was ziemlich Deus Ex Machina ist, wo man sich auch dann wieder fragt, hey, warum hast du das nicht vor 10 Minuten gemacht und so, ne? Diese Schwächen hat der Film durchaus, aber das ist so ein Powerpaket, dass es gar nicht schlimm ist, sondern dass es einfach Spaß macht. Ja.
Okay, Abschlussfrage. Wem würdest du diesen Film empfehlen?
Allen Leuten, die Superheldenkino mögen, allen Leuten, die Deadpool geil fanden, allen Leuten, die, sage ich mal, derben Humor mögen, und ich würde auch explizit diesen Film allen Leuten empfehlen, die Action mögen, denn es ist ein guter Actionfilm, der auch durchaus ziemlich brutal ist. Also allen abraten würde ich davon, die zart besaitet sind, was Gewalt und abspringende Gesichter Blutfontänen und so weiter angeht, den würde ich davon abraten. Allen anderen würde ich da eigentlich zu raten.
Okay, ja. Damit hast du mir dazu geraten, das finde ich gut.
Dir rate ich da auf alle, also von dir erwarte ich, dass du den schaust.
Okay, das ist die Messlatte, daran muss ich mich messen lassen, du musst dich an dem Wort revolutionär messen lassen.
Ja, also ich will natürlich jetzt auch keinen Overhype erzeugen, aber das habe ich jetzt damit vielleicht. ja. Es ist, also der Film hat, sag ich mal, hat mir in diesem Kinojahr, glaube ich, bisher am meisten Spaß gemacht.
Ja, okay. Sag lieber nichts mehr, sonst erzeugst du definitiv den Overhype.
Genau, deswegen. ihr habt jetzt auf jeden Fall zwei ganz unterschiedliche Filme, liebe Lauch Nation, als Empfehlung. Und es kommen natürlich noch andere tolle Filme raus. Und ein paar werden wir sicherlich gleich noch hören. Wir schreiten weiter zu unserer Lieblingskategorie.
5 Fragen für ein Halleluja.
Und ich habe natürlich ein paar Fragen rausgesucht anlässlich der beiden Filme, die wir geguckt haben. Deswegen, Jano, stelle mir doch mal einen Suicide Squad zusammen, also ein Team aus Bösewichten, aus 4 Filmcharakteren, die es in ein nicer, dicer Crossover schaffen würden. Und dieser Film braucht natürlich auch einen Titel. Also unser nicer, dicer ist ja klar, das ist ja unsere Heimmarke, der böse Häcksler aus der Hölle, der die Welt in Atem hält. Und wem setzt du dem nicer, dicer entgegen?
Den Schnibbel-Squad, ist vollkommen klar. Es klingt auch übertrieben bedrohlich, deswegen ist das klar. Und ich habe dann überlegt, ja, Filmcharaktere wären natürlich irgendwie cool. Aber es ist natürlich, ich dachte, man nimmt, vielleicht kann man, das Nicer Dicer Universum ist ja auch komplett originell und kreativ, deswegen nimmt man vielleicht auch ein bisschen neue Charaktere, alle gespielt von Nicolas Cage in einer überragenden Vierfach-Performance natürlich. Er spielt Freddy Krügers Sohn, natürlich, wegen der, dann spielt er den, also er spielt Freddy Krügers Sohn, er spielt Edward mit den Scherenhänden.
Also mit den Scherenhänden.
Das ist Edward mit den Scherenhänden auch. Damit es ein Filmcharakter ist. Und dann finde müsste noch jemand mitspielen, der Dr. Pepper heißt, wegen Gemüse. Und als, sag ich mal, Comic Relief oder so als Sidekick müsste jemand mitspielen, der die ganze Zeit mit so einem Nudelholz unterwegs ist, wegen Küchengerät. Der würde aber nicht irgendwie Nudelholzmann heißen, sondern natürlich Noodlewood. Wegen Holz. Ja. Und das ist auch eine super, das ist natürlich auch eine Mischung aus Gangsterkomödie und Kriegsfilm und Thriller. Das wäre sozusagen das Suicide-Spin-Off zu Nicer Dicer.
Und das würde jetzt, der Titel wäre Schnibbel-Squad.
Schnibbel-Squad. A Nicer Dicer Tale. So, weißt du?
Sehr geil. Okay, da haben wir ja schon mal einen Folgentitel, ne? Ist ja auch nicht schlecht.
Ja, Noodlewood. Sehr geil. Okay.
Bald in eurem T-Shirt-Geschäft.
Und in,
dieses,
und in eurer Küche.
Ja.
Okay, aber meine Frage an dich ist jetzt weniger auf Küchengeräte gerichtet, sondern einfach eine sehr ernste Frage, Lukas. Welcher Film hat dich verstört?
Ja, ich habe überlegt, lange hin und her überlegt. Es gab viele Filme, die mich schon verstört haben in meinem Leben. Und eigentlich mit am naheliegendsten ist der Film Hereditary, über den haben wir ja auch schon oft gesprochen. Einer der besten Horrorfilme, den ich je gesehen habe, der mich visuell einfach verstört hat und in den Schlaf verfolgt hat, tatsächlich. Also es gibt einfach ein paar Bilder in dem Film, die werde ich. Also ich bin mal gespannt, ob ich sie jemals vergessen werde. Gerade vorgestern kam ich spät abends ins Bett. Das Zimmer war dunkel, ich wollte ins Bett gehen und ich hatte dann keine Angst mehr. Aber als es komplett dunkel war und ich meinen Rücken praktisch der kahlen Wand hier im Schlafzimmer zugedreht habe, da habe ich wieder gedacht, ja, hinter mir hängt jetzt die Mutter da an der Wand und will gleich auf ihren Sohn draufspringen und ihn zerhackstückeln. Irgendwie, das beschäftigt mich immer noch. Und ich glaube, am meisten verstört hat mich bei dem Film tatsächlich einfach diese, dass es geht nicht um ein Monster in diesem Film, das irgendwo lauert. Es geht auch nicht um Leute, die irgendwo in einem Ferienresort sind und dann überfallen werden. Es geht um eine Familie, also eigentlich der sicherste Ort, wo du dich hin zurückziehst, wenn du Angst hast. Und diese Familie wird zum Albtraum für die ja, Mitglieder dieser Familie. Und das ist daran, glaube ich, das, was mich am meisten verstört hat.
Das ist eine ziemlich gute
Genau.
Beschreibung, finde ich. Gerade dieses
Also das ist
Familiending.
der wahre Horror.
Ja.
Okay, nächste Frage für dich, Janu. Das passt sowohl zu Promising Young Woman als auch zu The Suicide Squad. Welcher Film aus dem Mainstream- oder Blockbuster-Kino war für dich ein politisch interessanter Film?
Ja, erstmal finde ich das interessant, dass du jetzt sagst, das passt zu Suicide Squad. Das heißt, also Suicide Squad ist politisch? Hätte ich vorher nicht
Ja,
gedacht.
absolut. Also,
Dann ist
ja.
auch die Frage, was heißt jetzt Mainstream? Wenn ich jetzt überlege, welcher Film mich da geprägt hat, ist immer die Frage, was ist jetzt Mainstream, was nicht?
Ja,
Gibt es viele.
ja.
Die Unbestechlichen gehört auf jeden Fall dazu, die Verlegerin und um mal so eine Action-Comic-Verfilmung zu nehmen, VW Vendetta da noch am ehesten. Das sind
Ja,
die.
und was fandest du bei da, wenn man jetzt V wie Vendetta nimmt, was fandest du daran sozusagen politisch interessant?
Naja, letztendlich geht's, ist es ja der ist ja revolutionär, um deine Worte nochmal aufzugreifen. Es geht ja um Revolution und politischen Widerstand und diese, ich sag mal so, es ist ja, kommt ja nicht ganz von ungefähr, dass diese Maske aus dem Film, diese Guy Fawkes-Maske, in
Ja.
der realen Welt auch ein politisches Symbol geworden ist. Ich glaube, von dieser Anonymous-Bewegung oder aber auch sonst so von so teilweise Protestbewegungen, da taucht die immer wieder auf. Das kommt ja nicht ganz von ungefähr. Also, der hat mich irgendwie, ich sag mal, der hat mich auch politisch interessiert, dieser Film, oder hat mich zum Nachdenken über Politik gebracht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie, dass der mich politisiert hätte, aber der hat zu meiner
Ja, klar.
politischen Meinungsbildung zumindest beigetragen. Aber es haben viele Filme.
V wie Vendetta werden wir gleich tatsächlich noch drüber sprechen. Ich verrate jetzt nicht warum, aber das ist ja ein Film über eine dystopische Zukunft in England, ne? Kann man sagen, ja.
Ja, spielt in
Ja.
England. Okay, dann frage ich dich jetzt einfach direkt, welcher Film sollte denn einen Reboot bekommen? Ist das die Antwort darauf, VW Vendetta?
Nein, nein, nein. Die Antwort wird für mich immer die gleiche bleiben, bis meine Gebete erhört werden. Eragon.
Ach ja.
Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in anderer Konstellation auch mal erzählt hier. Vielleicht hatten wir auch mal so eine ähnliche Frage schon mal. Und Eragon ist ja ein Buch über den jungen Eragon, der unverhofft zu einem Drachenreiter wird. Es ist also ein Herr der Ringe-artiges Fantasy-Universum. Und es gab einen Film, ich weiß gar nicht, im Jahr 2000 irgendwas, 2005 oder so hätte ich jetzt fast gesagt, ein vollkommen furchtbares Machwerk, viel zu kurz, ganz schlimme Effekte. Nena spricht im Deutschen den Drachen und solche ganzen Dinge. Es ist ein kolossales Desaster von einem der coolsten Fantasy-Stoffe, die ich kenne. Und ich denke doch mal, in einer Post-Game of Thrones-Ära, in einer baldigen Ära, wo eine neue Herr der Ringe-Serie startet, sind wir nicht vielleicht mal wieder bereit für High Fantasy? Könnte nicht mal jemand jetzt endlich diese tolle Quadrologie nehmen und daraus was Tolles machen? Vielleicht Peter Jackson? Keine Ahnung. Das fände ich toll.
Christopher Nolan, das geht an dich raus.
Damit wir dich auch mal kurz erwähnt haben, Chris.
Ja, man weiß ja noch gar nicht, was er
Wie
als
immer.
nächstes macht. Jetzt
Ja,
wissen wir
stimmt,
es.
stimmt. Ja, ich bin mal gespannt. Nächste Frage an dich, Jano. Was ist dein Lieblingsfilm, der in einem mittelalterlichen Setting spielt? Auf die Frage kam ich jetzt nicht wegen meiner Antwort zu deiner Frage, sondern weil ich auch noch im Kino den total tollen Film The Green Knight geschaut habe. Das ist eine Interpretation einer Geschichte aus der Artus-Sage. Und deswegen, das ist meine Frage deswegen an dich. Herr der Ringe zählt übrigens nicht. Also wir wollen jetzt eine mittelalterliche Welt in unserer Welt haben.
Ja, du hast mich ja gefragt, was meine Lieblingsfilme daraus sind. Und deswegen zwei Filme, die ich richtig toll fand, die jetzt nicht perfekt sind und vielleicht auch nicht die besten Mittelalterfilme, aber ich bin großer Kevin Costner-Fan und bin großer Fan aus meiner Kindheit noch von der Robin Hood-Verfilmung. Robin Hood, König der Diebe von 1992 mit Kevin Costner und dem Lied von Bryan Adams. Und ich fand auch richtig toll Königreich der Himmel mit Orlando Bloom. Das interpretiere ich jetzt beides mal als Mittelalterfilme. Geht bei beiden um die Kreuzzüge.
Stimmt, geht bei beiden um die Kreuzzüge, ja. Bei dem Kevin Costner-Film, da spielt auch noch Alan Rickman mit, ne?
Der spielt den Bösewicht, den Sheriff von Nottingham, ja.
Ah ja.
Ich hatte erst Gladiator im Kopf, aber der spielt halt im alten Rom, deswegen zählt das nicht.
Ja, das ist
mir dann auch aufgefallen. Er hat auch Schwerter, okay. Lukas, ja. Apropos Suicide Squad, VW Vendetta, welche Superheldenfähigkeiten hättest du selber gerne?
Also Superheldenfähigkeit, die ich selber gerne hätte, ist eindeutig unsichtbar sein. Ich finde, Fliegen ist auch ein gutes Argument. Fliegen wäre gerade jetzt in Zeiten der Klimakatastrophe irgendwie toll, wenn man jetzt sozusagen vollkommen CO2-neutral fliegen könnte. Aber ich glaube, das ist mega gefährlich, alleine irgendwie mehrere Stunden irgendwo hinzufliegen. Deswegen nehme ich jetzt unsichtbar sein. Und zwar jetzt nicht, um irgendwelche schlimmen Dinge zu machen, sondern einfach mal irgendwie nachts in irgendein Geschäft oder in ein großes Gebäude, in ein Museum sich reinschleichen können und dann die ganze Nacht da verbringen. Solche Experimente, die würde ich gerne machen. Oder natürlich manchmal, wenn man denkt, oh, wenn ich da jetzt durch muss, dann, das ist ja unangenehm, dann muss ich alle beiseite schieben, dann mache ich mich kurz unsichtbar und dann rempel ich halt alle Leute zur Seite und alle denken so, hä? Aber niemand guckt mich blöd an. Und solche ganzen Sachen. Ja, also man kann einfach mal irgendwo stehen. Man kann auch einfach mal man kann vollkommen ungeduscht, sozusagen stinkend nicht, aber man kann vollkommen ungeduscht irgendwo hin. Ne? Also ich brauche mich nicht fertig machen. Ich brauche mich auch nicht irgendwie schämen dafür, dass ich jetzt vollkommen verloddert irgendwo hingehe. Ich gehe da dann einfach hin.
Also ich sag mal so, ungeduscht irgendwo hingehen kannst du jetzt auch schon.
Ja, aber dann steht gleich mein komplettes gesellschaftliches Leben auf dem Spiel.
Das lassen wir einfach mal so stehen.
Nein, aber sozusagen, du weißt, was ich meine, ne? Ich will dann morgens einfach sozusagen, ich habe gerade kein Kleingeld dabei, okay, dann gehe ich mal kurz in den Supermarkt und hole mir halt ein Brötchen umsonst und bezahle es dann beim nächsten Mal mehr, sage ich mal so.
Ja. Okay.
Ja. Gibt es eigentlich Superhelden, die unsichtbar werden? Fällt mir gerade auf.
Doch, ja, ne? Bei Fantastic Four auf jeden Fall.
Ach ja, stimmt.
Ist der eine unsichtbar? Nee, sie ist unsichtbar, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie sie...
Jessica Alba?
Ja, ich weiß gar
nicht. Nee, sie ist doch... ich dachte, sie kann sich die Arme so lang machen.
Nee, das ist ihr Mann.
Chris Evans.
Nee, das ist ihr Bruder. Chris Evans ist ihr Bruder, das ist der Feuertyp. Wie heißt der Schauspieler, hat so einen komischen Namen. Ich überlege gerade, wie die Figur nochmal heißt. Aber auf jeden Fall, bei Fantastic Four ist eine Person, die sich unsichtbar machen kann.
Ja, ja. Okay, letzte Frage an dich, Jano, von mir. Auf welchen Kinofilm im September freust du dich am meisten und wenn ja, warum?
Korrigier mich, wenn ich den Starttermin jetzt durcheinander gebracht habe, aber Dune kommt im September raus, 16.09., oder?
Nee.
Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, das ist jetzt die offensichtliche Antwort und dann dachte ich nicht, dass meine Vorfreude so groß ist, dass ich da jetzt...
Oh, du hast recht, das ist ja voll krass.
Ja, und damit ist die Antwort auch vollkommen einfach, deswegen, ich freue mich auf keinen Film dieses Jahr mehr als auf Dune. Und du hast auch gefragt, warum, und das ist eigentlich... Die Antwort ist wegen allem. Wegen des Regisseurs vor allem, wegen des Trailers, wegen der Settings, wegen der ganzen Darsteller, die da mitspielen, wegen dessen, was ich schon gehört habe, wegen der Grundlage, worauf das beruht und wegen der Tatsache, dass ich mich jetzt schon 2 Jahre darauf freue, weil der schon um ein Jahr verlegt wurde. Also ich freue mich wegen allem auf diesen Film. Ja, ich habe mich auf den genauso gefreut wie auf jeden Christopher Nolan-Film bisher. Ich hoffe...
Ein großes Sci-Fi-Epos,
ja,
ne?
Ist zweiteilig, ja, genau. Glaube ich sogar. Ja, was soll ich sagen? Ich bin komplett hyped auf Dune seit weiß nicht, seit ich gehört habe, dass Denis Villeneuve den macht. Amen.
Ja, sehr gut.
Okay, Lukas, letzte Frage. Dann bin ich jetzt gespannt auf V. Welcher Bösewicht ist für dich der eigentliche Held in einem Film?
Okay, ganz kurz und schmerzlos. Severus Snape ist in Harry Potter eindeutig der einzig wahre Held eigentlich. Also in dem Sinne, dass er ist Held zum Trotz. Also Harry, Ron und Hermine sind natürlich auch totale Helden. Albus Dumbledore ist natürlich auch ein Held, keine Frage. Aber wer von dem ist eigentlich der größte Held? Das ist Snape. Denn Snape ist sozusagen, spielt jahrzehntelang ein sozusagen Geheimagentenspiel, was ihm zum Lasten ist, dass ihn keiner mag, dass alle denken, er ist ein Arsch, alle denken, er ist der Bösewicht und er paktiert mit Voldemort. Und am Ende hat er das größte Opfer gebracht von allen. Und hat mit das Wichtigste getan, damit Lord Voldemort besiegt werden kann. Er hat Dumbledore geholfen, er hat Harry maßgeblich geholfen, überhaupt zu überleben. Also wenn es einen sozusagen übermäßig geilen Charakter gibt, der ohne den Voldemort definitiv nicht gestürzt worden wäre, ist es Snape.
Okay, vielleicht machen wir nochmal eine Sonderfolge zu Harry Potter. Sollen wir auf jeden Fall mal machen. Da können wir mal drüber diskutieren, ob Snape wirklich der allergrößte Held bei Harry Potter ist. Aber die Antwort finde ich gut und Harry Potter ist immer gut.
Ich hoffe, da stimmen unsere Hörerinnen und Hörer und mir zu. Jetzt sind wir mit den 5 Fragen am Ende. Und du hast es ja vor ein paar Wochen ganz toll gemacht. Deswegen, ich habe für dich jetzt mal wieder was vorbereitet, Jano. Und zwar
die Lauch-WM.
Lauch-WM zum Thema DC-Filme, denn The Suicide Squad ist ja ein DC-Film, ist ja der große Nebenspieler neben Marvel, Detective Comics ursprünglich. Und das Interessante ist, ich habe natürlich ein bisschen geguckt, welche von denen du kennst. Interessant ist so ein bisschen, es gibt gar nicht so extrem viele DC-Filme, wenn man mal die alten Superman- und Batman-Filme rausnimmt, also die so seit den 60ern erschienen sind, von denen du, glaube ich, auch nur ganz wenige, wenn überhaupt welche, kennst. Wenn man die rausnimmt, kommt man kaum auf 16, tatsächlich.
Echt?
Also gerade so, es gibt keine 20 DC-Filme seit 1990.
Es gibt doch allein 4 Batman-Verfilmungen. Vor Nolan.
Ja, und? Also das sind immer noch keine 16. Ja, also ich habe jetzt ein paar Filme ausgespart. Also ich weiß nicht, ob du den Film Red 2 gesehen hast.
Nee.
Den habe ich rausgelassen. Constantine habe ich auch rausgelassen. Oder Konstantin, weil ich glaube, den hast du auch nicht gesehen.
Ja, macht auch nichts. Also.
Genau. Dann habe ich rausgelassen 2 Filme, wo ich weiß, dass du sie total scheiße findest, weil ich dachte, dann ist es super einfach. Und das ist einmal Suicide Squad und Green Lantern. Und auch rausgelassen habe ich natürlich The Dark Knight, weil The Dark Knight, wissen wir, dass du den absolut liebst und das wäre sonst auch viel zu einfach. Und alle anderen Filme außer Superman Returns, die es noch gibt von DC, sind jetzt hier bei mir drin.
Ah, okay. Ja, dann, es wäre aber interessant gewesen mit Green Lantern gegen Suicide Squad, wer da weitergekommen wäre.
Ja,
wenn man weniger, wenn ich weniger blöd finde. Naja, egal. Das fürs nächste Mal. Das ist für heute Nacht zum Nachdenken.
Ja, also es gibt, wie gesagt, seit den 90ern oder späten 80ern vielleicht ungefähr 20 DC-Filme oder 21. Es gibt ja, das ist ganz schön krass, das hatte ich auch nicht gedacht. Erstes Duell, Jano, Batmans Rückkehr, also der zweite Batman-Film von Tim Burton, ich glaube irgendwie 1990 oder so, ne, gegen Man of Steel, den Zack Snyder Superman-neuen Verfilmung.
Ja, Batmans Rückkehr.
Ja, der ist, warum findest
ja,
du den
ich,
geiler?
Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der genau ist, aber irgendwann Anfang der 90er, ich hab mal, da liefen die mal alle nacheinander im Fernsehen ein paar Tage, also immer irgendwie jeden Tag einer und da, ich glaube, da waren Ferien oder so, da habe ich die auf jeden Fall alle mal geguckt, weil ich die vorher nicht kannte, so vor, keine Ahnung, ist bestimmt schon so ein paar Jahre her oder so, aber da dachte ich, naja, die muss ich mal nachholen. Und der erste ist cool, der ist ja auch Kult, dieser mit Jack Nicholson als Joker. Und ich habe die aber geguckt und fand den zweiten, also Batmans Rückkehr, irgendwie cooler. Den fand ich irgendwie super cool. Der hat richtig Spaß gemacht. Und Man of Steel, da kann ich genau das nicht drüber sagen. Den fand ich sehr mittel. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich sehr viel erwartet habe. Batmans Rückkehr. Punkt.
Mit Michelle Pfeiffer als Catwoman und Danny DeVito als der Pinguin. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe den leider noch nicht gesehen, aber ich will ihn schon seit langen Zeiten mal gucken.
Ja.
Ja. Nächstes Duell, ich pick mal hier eins raus. Justice League gegen The Dark Knight Rises.
Gewinnt Bayern München gegen den Fünftligisten. Ja, sie tun es. Ja. Natürlich ist The Dark Knight Rises. Justice League fand ich noch nicht mal super, also nicht mal geil.
Genau, wir reden hier nicht über den Snyder Cut für alle Fans, sondern Joss Whedons Justice League hast du gesehen, den Kinofilm. Jo. Genau. Ja, okay. Dann, das ist relativ einfach, da muss man nicht viel zu sagen. Ich glaube, niemand mochte Justice League. Nächstes Duell, Aquaman gegen Shazam.
Oh, schwieriges Duell. Die kamen nicht sogar im gleichen Jahr raus. Oder kurz,
also ungefähr
kurz hintereinander. Ja, sind beides Filme, die kamen die kamen raus, nachdem Justice League, Suicide Squad, Man of Steel mich schon so hart enttäuscht hatten. Und Batman vs. Superman. Und dann haben die mich beide überrascht, weil sie doch sehr unterhaltsam und witzig waren. Ich glaube, ich nehme Aquaman, weil der witzig und unterhaltsam war und auch geile Action hatte. Also der ist schon echt ein cooler Blockbuster gewesen.
Na, okay. Ja, cool. Da war ich mir jetzt ganz unsicher, aber das ergibt total Sinn. Nächstes Duell ist Joker, der Film mit Joaquin Phoenix von vor 2 Jahren, gegen den Film Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ganz klar Joker. Die Begründung ist, er hat damals den Goldenen Lauch als mein Lieblingsfilm des Jahres gewonnen.
Ja, stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Aber der andere Film ist auch echt nicht zu verachten, muss man sagen.
Ja, ne? Der macht auch Spaß.
Quatermain und Dorian Gray und so weiter auch. Da wusste ich gar nicht, dass der DC ist zum Beispiel, aber ist ein cooles Universum, ja. Jetzt kommen wir zu V wie Vendetta. Und V wie Vendetta tritt an gegen Batman Begins von Christopher Nolan. Großes Duell.
Ich sag mal so, ich bin ja sehr großer Christopher Nolan-Fanboy, wer es noch nicht gemerkt hat, aber hier hört die Liebe praktisch auf. Oder da ist sie kurz unterbrochen. Krass. V wie Vendetta kommt weiter. Ich glaube, Batman Begins ist richtig, richtig gut und Christopher Nolan ist toll und ich liebe ihn und ich will Kinder von ihm und so. Aber das ist, glaube ich, noch der Film von ihm, den ich am wenigsten mag, in Anführungszeichen. Also, ich finde den toll.
Ja.
Gut.
Wusstest du eigentlich, wer der Regisseur von V wie Vendetta ist? Der ist nämlich super unbekannt.
Ja, John McTiernan.
Nee, das ist nicht derselbe. John McTiernan ist der, der auch unter anderem Stirb langsam gemacht hat und sowas wie Predator. Es ist James McTeague.
Ach ja, der klingt so ähnlich, ja.
Und der hat sonst eigentlich nur noch diesen Ninja Assassin gemacht. Den kannte man irgendwie mal so vom Bild her. Und jetzt eigentlich nur noch Fernsehserien Sense8, Messiah. Also der hat eigentlich sonst... Er war tatsächlich Regieassistenz bei den Matrix-Filmen.
Ja, der hat den V wie Vendetta auch zusammen mit diesen Wachowskis gemacht und auch diese Sense8. Ach ja,
die sind das ja auch.
Diese Serie und so und auch Ninja Assassin, haben die alles zusammen gemacht. Also das ist auch von den Wachowskis immer. Die haben sozusagen aber bei V wie Vendetta auch die Produktion mitgemacht. Deswegen, ich habe mal das Making-of angeguckt, da haben die das irgendwie erklärt, warum er sozusagen Regisseur war. Die haben das irgendwie zu dritt gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist schon sehr lange her.
Ja. Okay, du hast Christopher Nolan rausgewählt, das werde ich ihm persönlich übermitteln. Als nächstes Red, ein Film über alte Knacker und Knackerinnen. Red gegen Batman wie Superman.
Puh, ich glaube, also Red weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich gar nicht so markant in Erinnerung und ich weiß, dass ich den nett fand, mehr nicht. Bei Batman wie Superman ist es halt schon so, dass ich den in keiner Weise nett fand, sondern teilweise tolle Ideen und tolle Sache und am Ende hat nichts funktioniert. Ich nehme den einfach mal, ich nehme Batman wie Superman, obwohl der mich schon angekotzt hat teilweise. Ich nehme Red, was soll's. Krass. Das andere hat mich halt irgendwann so genervt, dass der nichts draus gemacht hat. Ja, Red.
Das hätte ich nicht kommen sehen, das ist aber nachvollziehbar. Red ja mit Bruce Willis, Helen Mirren und so weiter, glaube ich, auch ein ganz beliebter Film, so mal zum Wegsnacken. Nächstes Duell ist krass, 2 Frauen gegeneinander. Wonder Woman gegen Catwoman.
Also ist das jetzt krass, weil es 2 Frauen sind, weil Oder warum ist es krass? Weil das Duell.
Nein, ich finde es auch einfach krass, weil ein Film ziemlich gut ist und ein Film wirklich absolut grottenschlecht.
Ja, Wonder Woman kommt weiter. Punkt. Ich möchte nicht über Catwoman sprechen.
Catwoman ist wirklich ein absolut interessantes Machwerk. Sollte man sich mal angucken. Es geht um Schminke.
Ja, und das sagt wirklich schon alles über diesen Film. Also, fürchterlicher Kackfilm.
Ja. Aber er musste rein. Ich glaube, so sehr wie Suicide Squad hast du den nicht. Jetzt kommen wir zu einem großen Favoriten. Watchmen gegen Batman von Tim Burton.
Watchmen.
Ja, das habe ich mir gedacht. Batman hast du ja schon erwähnt mit Jack Nicholson als Joker. Das ist ja der erste neuere Kinofilm, irgendwie Ende der 80er rausgekommen mit Michael Keaton als Batman. Aber wir sagen schon wieder Ciao.
Es tut mir auch ein bisschen leid, weil es ist ja so ein Kultfilm, aber nein.
Ist okay. Damit ist die erste Runde ausgespielt. Wir machen hier keine Gefangenen. Wir kommen direkt zu den großen Duellen. Watchmen gegen V wie Vendetta.
Puh. Ja, ganz schwierig. Watchmen.
Okay.
Ganz schwierig.
Wie kannst du das begründen?
Kaum. Kann ich das begründen, aber ich glaube, also die sind auch beide noch so, das sind ja von allen Filmen, die wir jetzt gesagt haben, die noch so, die hast du es vorhin genannt, politisch sind oder eine politische Ebene haben.
Ja.
Ja, ich habe das ganz einfach, ich sag's, ich habe die Graphic Novel von Watchmen gelesen und liebe die über alles und der Film hat das sehr gut, nicht perfekt transportiert. Der Film sieht, ja, keine Ahnung, der ist geil. Ich finde, die Story ist noch sehr viel komplexer, das finde ich noch ein bisschen besser.
Vielleicht solltest du die Graphic Novel von V wie Vendetta auch noch mal lesen und dann machen wir das Duell einfach noch mal.
Mach ich.
Sehr gut. Nächstes Duell, Wonder Woman gegen Red.
Ja, Red hatte damit seinen Auftritt in der ersten Bundesliga. Es hat den SC Paderborn gemacht, Wonder Woman kommt weiter. Das ist wirklich von diesem DC Extended Universe, was die starten wollten und bisher eigentlich, wo der Motor bisher noch nie so richtig angesprungen ist. Da ist der Motor mal angesprungen. Er ist dann wieder abgewürgt worden, aber das ist, glaube ich, bisher der stimmigste Film davon, finde ich.
Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ja. Okay, dann nächstes Duell. Wie gesagt, es bleibt hart. Joker gegen The Dark Knight Rises.
Fuck, also die Duelle werden nicht leichter. Ich finde, The Dark Knight Rises wird immer unterschätzt. Ich bin ein großer Verteidiger davon. Also der wird immer so, also der ist nicht perfekt, der ist nicht so gut wie sein Vorgänger, aber trotzdem ist der geil, weil der so ambitioniert ist und geil aussieht und ein perfekter und also ein intelligenter, anspruchsvoller Blockbuster. Aber ich nehme Joker. Also das Intro,
krass, das hätte ich nicht
das
gedacht.
Intro von Dark Knight Rises, wo die dieses Flugzeug kapern, finde ich übertrieben geil. Ja, aber Joker ist so ein Film, der hat genau, erstmal hat er genau meinen Geschmack getroffen und dann ist der einfach in sich für das, was er ist und sein will, einfach perfekt. Und Joaquin Phoenix.
Den gibt es übrigens gerade auf Netflix.
Joaquin Phoenix finde ich so komplett überragend.
Ja, das stimmt. Hast du den eigentlich seitdem nochmal wieder geguckt?
Ich habe den schon, also ich habe den einmal im Kino geguckt. Dann habe ich ihn letztes Jahr oder vor zwei Jahren im Sommernachtskino geguckt. Typischer Sommernachtsfilm. Und ich habe den auch mir längst auf Blu-ray gekauft und auf Blu-ray auch schon nochmal geguckt. Und das Ach, Duell krass. Ganz einfach, ja. Es gibt eine Sache an Dark Knight Rises, die mich nervt und das ist am Ende, das ist das Ende, dieser Twist am Ende.
Ja.
Bei Joker gibt es nichts, was mich so stört, Punkt. Das ist die Kleinigkeit, die das ausmacht.
Oh, ich muss mir den unbedingt von dir ausleihen, aber jetzt gibt es ihn ja auch auf Netflix, deswegen werde ich will den nämlich auch, ich habe hier noch kein zweites Mal gesehen, aber ich habe natürlich total Lust dazu, ja. Okay, das letzte Duell in der zweiten Runde, Batmans Rückkehr gegen Aquaman.
Boah, das ist schwierig, die sind auch schon noch anders. Ganz ehrlich, ich nehme Batmans Rückkehr. So ja, cool. Hammer fand ich Aquaman dann auch nicht. Und ja, also ich habe Batmans Rückkehr jetzt einmal geguckt und das ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe den als. Ich weiß, dass ich sehr, sehr überrascht war und sehr, sehr begeistert damals.
Ja.
Das Gefühl nehme ich jetzt mit.
Oh, das ist ja noch mehr eine Sehempfehlung für mich. Ich wollte den schon lange mal gucken. Okay, wir sind in der dritten Runde, das ist also schon das Halbfinale und. Es kann natürlich nur einen geben. Watchmen gegen Joker.
Ach, fuck you. Ich hatte mir das als Finale schon ausgemalt. Ja, ich habe Watchmen natürlich schon öfter geguckt, einfach weil der älter ist. Aber Joker fand ich richtig, richtig toll damals. Ich nehme trotzdem Watchmen.
Ja.
Ganz ehrlich, ich habe darüber sogar mal im Studium eine Arbeit geschrieben. Ich finde den Film toll. Also das liegt aber auch, ich finde es immer so ein bisschen unfair, weil ich die Graphic Novel so toll finde und das kann ich nicht ganz
Nicht so
trennen
trennen.
irgendwie.
Ja.
Aber allein wegen
Ja, ist ja
dieses
auch nicht schlimm.
Intros, also oder wegen dieser Montage am Anfang mit dem Song und so, nehme ich jetzt mal Watchmen.
Ja. Ja, das sind auf jeden Fall viele Moments of Greatness. Das kann man schon mal so sagen. Und auf der anderen Seite im Halbfinale treten an Batmans Rückkehr gegen Wonder
Oh,
Woman.
krass. Es gibt also einen Außenseiter im Finale. Ich nehme Wonder Woman.
Oh,
Ja,
überraschend.
der hat mich damals überrascht und der ist geil. Der hat mehrere Szenen. Der hat richtig geile Action-Szenen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit heißt das Finale, was, wenn man, also ich kenne dich ja jetzt schon sehr lange, ich weiß natürlich, wer gewinnen wird, aber das Finale lautet Wonder Woman gegen Watchmen.
Ja, das W-Duell, das gewinnt natürlich Watchmen. Ist vollkommen klar. Ich habe den jetzt auch die ganze Zeit gewürdigt. Ich glaube, wenn ich jetzt überlege, weil, also Dark Knight wäre noch geiler, aber Dark Knight, Watchmen und Joker wären schon die geilsten. Joker hatte ich gar nicht mehr so hatte ich irgendwie gar nicht als DC-Comic-Verfilmung im Kopf. Ja.
Ja, es zählt offiziell natürlich zum erweiterten DC-Kanon. Deswegen, was ich noch, ich bin ganz überrascht davon. Also, Watchmen war mir klar. Ich weiß ja, dass du den Film liebst. Ich dachte tatsächlich, dass jetzt ein Dark Knight Rises sich hier ganz unproblematisch ins Finale spielt. Aber manchmal ist die Losfee halt auch nicht so gnädig, ne? Und wenn dann Joker gegen Dark Knight Rises, das finde ich eigentlich ganz schön überraschend hier, wie du das jetzt gemacht hast.
Ja, also
Cool.
es ist halt so, die Losfee ist halt gnadenlos. Gegen fast alle hätte Dark Knight Rises gewonnen, muss man sagen. Und
Ja.
V wie Vendetta und Joker wären sonst auch ins Finale gekommen. Watchmen hat halt die guten, naja, ist egal, es ist wie es ist. Ne, es ist Sport. Geschichten, die schreibt nur der Fußball.
Janus liebster Lauch-WM-DC-Film ist Watchmen. Und damit ist es an alle eine Empfehlung, diesen Film zu schauen, wenn es ihn gerade irgendwo gibt, das was ich nicht genau weiß. Aber ich glaube, den gibt es auch inzwischen für einen Euro bei eBay, wenn man
Ja,
will.
ich verleihe den für 10 Euro die Nacht.
Okay, das klingt total fair.
Ja, ich habe ihn ja gerade empfohlen, warum man ihn gucken sollte. Nein, es war mir eine Freude. Danke für die WM, Lukas. Es ist immer toll, in sportlichen Wettstreit zu treten. Aber bin ich gar nicht.
Ja.
Aber es hat Spaß gemacht.
Das finde ich auch. Also, apropos sportlichen Wettstreit, es wird irgendwann bald ja auch wieder zum sportlichen Wettstreit zwischen uns kommen. Wir sind mal gespannt, wann das ist, aber zu lange wird es nicht mehr dauern, liebe Lauch Nation. Aber erstmal soll es das für heute wieder gewesen sein. Kurz und knackig. Wir gehen jetzt raus mit den Scherenhänden und machen uns ein bisschen Schnibbel-Squat-Salat. Und was bleibt sonst noch zu sagen?
Lass das Nudelholz drin und schlaf gut, liebe Lauch Nation.
Gute Nacht.